Also ich stelle fest, es steigert sich von Mal zu Mal, was wir da am Klavier vorgeführt bekommen. Da müsste ich ja bis zum Schluss da bleiben, um dann den Gipfel auch zu erleben. Was haben Sie noch auf Lager? Noch einiges, gell? Ja, ja, also morgen weitermachen.
Ich schicke Ihnen eine Kassette.
Ja. So. Wir machen jetzt Fortsetzung heute Abend in Hebräer Kapitel 2. Wir lassen jetzt einen sogenannten ermahnenden Teil weg. Damit beginnt ja das zweite Kapitel. Er zieht nämlich, der Hebräerbrief, die Folgerung, wenn das Wort, das vom Himmel her geredet ist, schon solche Bedeutung hat, von Menschen geredet, wie viel mehr ist das Wort, das vom Himmel her geredet, wichtig und bedeutsam. Und nun geht es in Vers 5 weiter, also Hebräer 2, von Vers 5. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt untergeordnet. Er knüpft also jetzt wieder an dem Vers an, mit dem das erste Kapitel schließt, sind nicht die Engel allesamt dienstbare Geister und so weiter. Thema heute Morgen. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt untergeordnet, von der wir reden. Vielmehr hat jemand an einer Stelle ausdrücklich bezeugt, der Hebräerbrief sagt hier einfach jemand, wir wissen, wer das ist, nämlich jetzt, wird Psalm 8 zitiert, der stammt von David. Vielmehr hat jemand an einer Stelle ausdrücklich bezeugt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du ihm untergeordnet unter seine Füße. Bis hierher wieder Zitat. Jetzt kommt die Auswertung. Indem er nun alles, in Anführungszeichen, das ist ein Stichwort, das er ausgreift aus dem Psalm 8, indem er ihm nun alles untergeordnet hat, hat er nichts ausgelassen, das ihm nicht untergeordnet wäre. Jetzt allerdings sehen wir noch nichts davon, dass ihm alles untergeordnet ist. Den aber, der für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, das ist wieder ein Satzteil aus dem Zitat, der für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, jetzt wird erklärt, wen er damit meint, nämlich Jesus. Ihn sehen wir um des Todes Leidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wieder ein Satzteil aus dem Zitat. Hier wird sozusagen das, was er als Schriftbeweis bringt, nämlich aus Psalm 8, jetzt verarbeitet, verwertet. Also um des Todes Leidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Sollte er doch durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. Denn es war Gott angemessen, für den und durch den das Weltall existiert, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führt, das ist ein hochinteressanter Satz hier, den Begründer ihrer Rettung durch Leiden zu vollenden. Wir haben ja diesem Abschnitt die Überschrift gegeben, Jesus hat sich selbst erniedrigt. Selbst erniedrigt. Es gibt ein Jesuswort, das wir kennen. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und da hat, ich meine, korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sage, da hat der scharfsinnige und spitzfindige Nietzsche, oder war es Voltaire? Also man kann es eigentlich beiden zutrauen. Entweder Nietzsche oder Voltaire. Dieses Jesuswort umformuliert mit einer ganz kleinen Änderung. Kennt ihr es? Wer sich selbst erniedrigt, der will erhöht werden. Nietzsche oder Voltaire ist jetzt egal, also man kann es beiden zutrauen. Das ist sehr scharfsinnig und verrät eine Einsicht in das menschliche Herz. Es gibt in der Tat eine Art von Selbsterniedrigung, hinter der eigentlich nichts anderes hervorguckt als ein fürsterlicher Hochmut. Wer sich selbst erniedrigt, der will erhöht werden. Hoffentlich kommt dann bald einer, so ist im Hinterkopf da, so im allervorletzten Winkel ein Gedanke, hoffentlich kommt dann einer, der mich also ganz schön aufs Podest hebt und schiebt. Wer sich selbst erniedrigt, der will erhöht werden. Jesus hat gesagt, der wird. Also ich glaube, ihm kann man nicht unterjubeln, dass er mit solch hinterhältigen Gedanken operiert und gemeint hat, also wenn ich mich selbst erniedrige, dann kommt, ja doch, da kam ja dann einer und hat ihn erhöht. Aber das lag nicht in seinem Wollen und in der Absicht, dass die Selbsterniedrigung schon bereits mit dem Gedanken, es muss ich sagen, mit dem Hintergedanken geschehen ist. Jesus hat sich selbst erniedrigt aus freiem Entschluss. Ich komme wieder auf Philipper 2. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht wie einen Raub fest, nicht wie ein Räuber seine Beute festgehalten hat, sondern er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz, jetzt in Kurzfassung. Sein freier Entschluss. Diesem sich selbst erniedrigenden Jesus ist die zukünftige Herrschaft zugesichert. In unserem Text wird gesagt, nicht Engeln hat er das untertan. Und wie heißt die zukünftige Welt, von der wir reden? Der Hebräerbrief hat also hier seinen Blick ganz deutlich auf das Ziel, das Hoffnungsziel gerichtet. Aber das, was an dieser Stelle nun ganz deutlich markiert ist, zuvor muss er eine Rettungstat vollbringen. Zuvor muss er einen Weg gehen, nämlich den Weg durch Leiden. Erst danach kommt die Krönung, Preis und Ehre und Herrschermacht und all das, was wir ja bereits auch schon gehört haben. Wieder fällt auf, dass dieser Textabschnitt, das sind ja eigentlich nur 5 Verse, dass dieser Textabschnitt zur Hälfte aus Zitat besteht. Nämlich, wie bereits gesagt, aus Psalm 8. Dieser Psalm 8, der, soll ich jetzt sagen, die Herrlichkeit des Menschen besingt, der wird hier von dem Hebräerbrief mit einer Deutlichkeit, ich könnte sagen Überlegenheit, Souveränität, gedeutet, nämlich kurz und bündig und schlicht mit einem kurzen Strich auf wen? Auf den Menschensohn. Und wer ist das? Jesus. Gestern Abend, der Bruder saß an der Ecke, heute sitzt er vielleicht woanders. Da wurde er auf den Daniel hingewiesen. Und im Propheten Daniel, da ist dies zum ersten Mal so festgelegt und festgestellt worden, da kam einer wie eines Menschen Sohn. Und ich sagte ja schon, dieses Wort hat Jesus aufgegriffen und auf sich bezogen und hat damit deutlich machen wollen, damals seine Zeitgenossen bis hin zu der obersten Riege und den hochrangigen Theologievertretern, wollte deutlich machen, ich beziehe mich auf dieses Daniel-Wort und damit bekunde ich meine göttliche Herkunft. Aber das Ganze war natürlich zwar Enthüllung, warum? Weil sich Jesus dieses Wortes angenommen hat, Menschensohn. Aber gleichzeitig war es auch ein Stück Verhüllung. Und es haben eigentlich nur die Gutwilligen, die offen waren, dieses Jesuswort und nicht nur sein Wort, sondern auch sein Handel, seine Taten zu akzeptieren, die haben das begriffen und gemerkt, Mensch, der ist tatsächlich, auf den wir warten. Er ist und die anderen haben sich mehr und mehr verschlossen. Also, das, was hier tatsächlich auffällt, ist das, dass der Hebräerbrief, ich sage es noch einmal so, mit einer Überlegenheit sondergleichen einfach dem Psalm jetzt messianisch deutet. Und da tut er etwas, was die Apostel überhaupt getan haben. Sie haben nämlich, nachdem ihnen die Augen geöffnet worden waren für die Messianität Jesu, du bist der Sohn Gottes, du bist der, auf den wir setzen und all das, was eben mit der Erkenntnis zusammenhängt. Was die Apostel getan haben, sie haben nämlich das Alte Testament messianisch gedeutet und haben gemerkt, wie plötzlich auf Schritt und Tritt ihnen überall Jesus entgegenkommt. Nicht bloß Jesaja 53, sondern bereits auch bei dem Josef und noch weiter vorne. Und wenn der Jakobus sagt, Herr, ich warte auf dein Heil, dann hat der Jakobus schon das im Auge gehabt, prophetisch im Auge. Ja, da muss ein Heilsbringer ja einmal kommen, nämlich der Löwe aus Judas Stamm. Und so konnten sie auf Schritt und Tritt das Alte Testament messianisch deuten, sprich, sie haben den Christus im Alten Testament entdeckt. Und das ist genau das, was Jesus bei seinen Jüngern, soll ich sagen, sehr weise pädagogisch auch Schritt für Schritt vorgenommen hat. Er hat also Auferstandene, als er zunächst bei den Emmaus-Jüngern ja erschien, zunächst verhüllt, verborgen, und die dann zurückgekehrt sind und haben gesagt, nachdem er sich ihnen zu erkennen gegeben hat, ja, er ist wirklich auferstanden. Lukas berichtet das, und da kommt Jesus dazu, und sein Friede sei mit euch, und er, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Ja, welche Schrift denn? Das Alte Testament, ist doch klar. Und Schrift verstehen heißt Jesus entdecken in der Schrift. Das ist für uns fast wie selbstverständlich, wenn ich den Satz sage. Für die Apostel damals war das nicht selbstverständlich. Denen mussten die Augen geöffnet werden, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen Jesaja 53 und dem Jesus da, den sie da sehen und erlebt haben. Und das mit der Auferstehung entdecken sie bereits im Alten Testament und so weiter und so fort. Also der Christus im Alten Testament wurde entdeckt. Und deshalb geht er, David, her und, der Hebräerbriefschreiber geht her und sieht in dem David schlicht und einfach das, was er hier sagt, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn achtest, das ist Jesus. Also das wird messianisch gedeutet. Ich habe in diesem Abschnitt 6 Leitsätze entdeckt, die ich im Einzelnen dann formulieren werde. Und der erste heißt jetzt, der Gottessohn wird Menschensohn. Bisher ist uns die Größe Jesu vorgeführt worden, bis hin zur letzten Herrschertat und zu der Intronisation. Und er ist wirklich der große Jesus. Jetzt zeigt der Hebräerbrief die Größe Jesu in seiner Selbsterniedrigung. Jesus steigt herab. Ich kann es so formulieren. Jesus ist so groß, dass er seine Größe nicht festhalten muss und ständig präsentieren muss und sagen, der bin ich. Jesus kann herabsteigen, siehe Selbsterniedrigung. Und gerade darin, dass er sich um das kleine, geringe, elende, schwache kümmert, zeigt er seine Größe. Das ist das, was die Großen damals, als er für kurze Zeit erniedrigt war unter die Engel, da ist nämlich die Zeit seiner Erdenwirksamkeit gemeint, das ist das, was die Großen damals nicht begriffen haben. Da galten andere Maßstäbe. Der Erste zu sein und allem vorzustreben, das war griechische Philosophie. Das war damals verbreitet in der damaligen Welt. Das haben die großen Weisen Griechenlands ausposaunt. Immer der Erste zu sein, voranzukommen. Es kommt dieser... Bitte? Ja, kann man sagen. Und nun kommt er und will das gar nicht. Er erniedrigte sich selbst. Also sein Menschsein, der Menschensohn, sein Menschsein ist nur für kurze Zeit. In dieser Zeit ist er unter Engel und Menschen erniedrigt. Und Menschen? Wenn wir den Lebensweg Jesu, so wie ihn die Evangelien schildern, verfolgen, einmal unter dem Aspekt, dann entdecken wir, wie Jesus sich hineinbegeben hat, ohne zu murren, in menschliche Situationen, in denen nicht von vornherein deutlich war, dass er da gut herauskommt. Die Sache mit der Sturmstillung, die erleben wir so, wenn man auf dem See Genezareth ist, ist das meistens die Grundlage für eine Andacht auf dem Wasser. Die erleben wir als eine Machttat Jesu, siehe, er gebietet Wind und Wellen. Dass er aber vorher geschlafen hat dort auf dem Schiff und die Jünger ihn wecken mussten, weil er, ich möchte mal sagen, einem menschlichen Bedürfnis nachgekommen ist. Das lassen wir außer Acht. Vielleicht lassen wir auch außer Acht, dass das wahrscheinlich ein Versuch war, von der Gegenmacht Jesus an dieser Stelle schon umzubringen. Denn Jesus war auf der Abschussliste Satans von Anfang an. Er war ja schon auf der Abschussliste, als er im Mutterleib der Maria war. Jemand schwanger zu sehen, von dem nicht sicher war, wie das mit der Vaterschaft aussieht, das war damals ein Verbrechen, auf dem stand Tod durch Steinigung. Also die Erniedrigung, für kurze Zeit die Erniedrigung unter Menschen, nicht bloß unter Engel, sondern unter Menschen, war im Leben Jesu auf Schritt und Tritt zu spüren. Und dann, kaum war Jesus auf der Welt, war schon die Todesbedrohung durch den Herodes da. Und nur die Flucht nach Ägypten hat die Sache verhindert, sonst wäre Jesus umgebracht worden. Kindermord zu Bethlehem, sehr bekannt. Und dann die sich zuspitzenden Verfolgungen. Ich entdecke das immer mehr, wie Jesus, wenn er im Tempel lehrte, ja dauernd umringt war, auch von den Theologen damals. Sie haben ihn ja fallen gestellt. Sie haben sehr bald, nicht erst so kurz vor der Kreuzesverhandlung, sondern sie haben längst vorher schon beschlossen gehabt, der muss weg. Und wie Jesus sich dann trotzdem eingelassen hat auf Gespräche, auf diese Fallensteller, die da nun kamen, und da gibt es ja verschiedene Geschichten, nicht wahr? Und wie sehr bald es sich herauskristallisiert hat, der meint ja eigentlich uns, ich habe ja das gestern Abend schon erwähnt, wenn er das Gleichnis von den bösen Weingärtnern erzählt, der meint das ja. Und wie Jesus dann mit dem Hinweis auf den Sohn doch deutlich gemacht hat, ich bin doch der, jetzt sage ich Menschensohn. Immer wieder wird auch in der heutigen Theologie herumdiskutiert, hat das Jesus wirklich gesagt? Hat er sich zu seiner Messianität bekannt? Oder haben das die Menschen sozusagen ihm in den Mund gelegt, nachträglich? Jesus hat es gesagt, und nicht bloß einmal. Ich bin, der ich bin. Und ein, sagen wir mal, religiöser Jude, der musste in dem Ich bin den Messias heraushören. Ja, noch weiter, den Gott Israels heraushören. Denn der Ich Bin hat sich doch bereits dem Mose geoffenbart am Dornbusch. Und da musste doch, nachdem sie den Mose so hochgehalten haben, sie haben Mose und die Propheten, nachdem sie den Mose so hochgehalten haben, mussten sie doch merken, der ist tatsächlich, der bezieht sich auf den Ich Bin. Und dann die Ich Bin-Worte überhaupt. Die könnten ja gar keine Gültigkeit haben, wenn dahinter nicht Gott selbst stünde und seine Offenbarung. Den Menschen ausgeliefert. Und dann die Auseinandersetzungen, ich sagte schon im Tempel, die Lehrauseinandersetzungen, die deutlich gemacht haben, dass Jesus an keiner Stelle auch mit den spitzfindigsten Fragen zu packen war, sodass irgendwie eine todeswürdige Antwort herauszulocken gewesen wäre. Jetzt können wir ihn packen. Und nur das letzte Mittel, zu dem dann der hohe Priester gegriffen hat, ich frage dich vor Gott, da hat er noch nicht Gott gesagt, das tun die Juden da bis heute nicht, sondern sie umschreiben das, bei dem Hochgelobten, dem Allerhöchsten und so weiter, bist du's? Und dann kam, ja, das Bekenntnis, du sagst es. Und nun gehen super spitzfindige Leute her und sagen, ja, das hat Jesus nicht selber gesagt, sondern der hohe Priester hat es ja gesagt, nicht Jesus. Aber die Antwort Jesu, Du sagst es. Bist du der Sohn des Hochgelobten? Du sagst es. Damit bestätigt Jesus das, was der hohe Priester gesagt hat. Er legt ihm das nicht in den Mund und zieht sich selber zurück. Absolut nicht. Aber das hat uns auch mit der Ben Korin so ausgelegt. Der Shalom Ben Korin. Jesus habe das nie gesagt. Selber. Von sich. Und als man ihm dann das entgegengehalten hat und gesagt, ja, aber bitteschön, da in der Verhandlung, du sagst es. Ja, du sagst es. Nicht ich sage das. Ich bin bei dem Punkt, sein Menschsein für kurze Zeit, der Gottessohn wird der Menschensohn. Und dann die Gethsemane-Situation. Das hat mal einer so ausgelegt, in Gethsemane ist Jesus zur Sünde gemacht worden. Dieses Ringen, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Wahrscheinlich können wir die letzten Tiefen oder man muss sagen Untiefen dessen, was Jesus da durchlitten hat, gar nicht messen. Können wir nicht. Er, der wirklich in der intimsten Verbindung mit seinem Vater stand, der sich dann bewusst hineingibt in die Abgründe der totalen Verlorenheit, des Schuldhaften, der Sünde, die grausamen satanischen Versklavungen und Untiefen, der sich da hineinnehmen lässt, zur Sünde machen lässt. Bis dahin, dass er am Kreuz sich die Frage, nein, nicht die Frage, sondern den Vorwurf gefallen lassen muss, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Und er hat es gekonnt. Er hat es doch gekonnt. Bis dahin, dass er, sagte ich ja gestern, die 12 Legionen Engel bestellt. Hätte gekonnt. Und Jesus geht da hinein. Das ist Selbsterniedrigung ohne Gleichen. Sein Menschsein oder das Menschsein des Menschensohnes hat eigentlich das Urbild des Menschen rausgeschlossen. Nächster Gedanke jetzt. In der ganzen Verhandlung vor seinem Kreuzestod kommt ja die Szene, dass ihn Pilatus herausführen lässt als Dornengekrönten. Es gibt auch Bilder davon. Als Spottfigur. Gequält. Gefoltert. Und nun steht Jesus da. Ich kann mir nicht denken, dass er da als ein geknickter Mensch da scheint. Glaube ich nicht. Aber als ein gequälter und gepeinigter. Und Pilatus deutet auf ihn und sagt, seht, welch ein Mensch. Oder seht, der Mensch. Vielleicht wollte Pilatus dadurch Mitleid erregen oder wollte ihn auf die Art und Weise heraushauen. Und die Masse und vor allem die, die ihn zu Tode bringen, wollten umstimmen oder was auch immer. Aber Pilatus hat selber so viel Dreck im Stecken gehabt, obwohl er von seiner Frau gewarnt wurde, er soll mit diesem Menschen nichts zu schaffen haben. Er stand so auch unter sklavischen Zwängen. Das wurde ihm ja dann zum Verhängnis. Wenn du den freilässt, bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Von dem war er ja abhängig. Der Mensch schlechthin, auch in der Art und Weise, wie der Mensch in seiner zerbrochenen Gestalt eigentlich mitleiderregend und erlösungsbedürftig ist. Natürlich ist es nicht alles, was wir an dem Menschenbild, das Jesus dargestellt hat, ablesen können. Natürlich nicht. Sondern er will uns zeigen, wie wir als Menschen eigentlich sein sollen im Umgang miteinander. Es gibt ein Gedicht von dem Cannstatter Pfarrer Kurt Rommel, hat auch viele Lieder geschrieben. Da kommt ein Satz drin, der ist nachdenkenswert. Das war auch eine Zeit lang mal in der Theologie so eine, soll ich sagen, Welle. Lass uns zu Menschen werden. Lass uns zu Menschen werden auf dem Hintergrund, wo so viel Unmenschen da sind und so viel Unmenschliches geschieht. Lass uns doch jetzt endlich mal zu Menschen werden. Ich weite das jetzt so aus. Dass wir als Menschen reagieren. Ich sage, in unserer heutigen Welt und Zeit wohl angebracht zu sagen, lass uns zu Menschen werden. Aber das ist nur möglich durch Jesus. Durch das, sagen wir, Menschsein des Herrn Jesus ist es möglich. Der Gottessohn wird Menschensohn. Wir erleben und erkennen an ihm eine Selbsterniedrigung, obwohl ihm die zukünftige Herrschaft zugesichert ist. Denn nicht Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Und dann kommt das Zitat. Und dann heißt es, alles hat er ihm unter seine Füße getan. Und diese Selbsterniedrigung hat Jesus auf sich genommen, obwohl ihm die Herrschaft über alles Zukünftige zugesichert war. Der jetzige Erdkreis ist ja bekanntermaßen, Bibelkenner wissen das, dem gefallenen Lichtsengel untertan. Und Jesus ist mit seinem Erlösungs- und Rettungswerk dabei, ihm die Herrschaft zu nehmen, abzunehmen. Dass unsere Weltlage so ist, wie sie ist, hängt mit der Tatsache zusammen. Das können wir nicht ändern. Wir nicht. Also der Gottessohn wird Menschensohn. Erster Satz. Zweiter Satz. Als Menschensohn wurde er durch sein Todesleiden vollendet. In Kapitel 5, Vers 8, da ist eine Parallelstelle. Da heißt es, er hat Gehorsam gelernt an dem und durch das, was er litt. Eigenartige Formulierung. Die findet sich eigentlich nur hier im Hebräerbrief. Er hat Gehorsam gelernt an dem, was er litt. Warum musste Jesus Gehorsam lernen? Fragen wir, vielleicht verwundert. Ja, ihm war doch sozusagen der Gehorsam auf den Leib geschrieben. Er wollte doch den Willen seines Vaters tun. Ja, wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob ich Ja sage und es dabei belasse. Oder ob ich Ja sage und auch Ja tue. Nicht wahr? Ich kann mit dem Kopf nicken, bestätigen, einwilligen, aber es ist ein nächster Schritt, dann auch die Taten, das heißt das Verhalten, den praktischen Gehorsam folgen zu lassen. Und das ist das, was bei Jesus hier bestätigt wird. Er hat nicht bloß Ja gesagt, sondern auch Ja getan. Den Gehorsam praktiziert. Und darum heißt es, er hat Gehorsam gelernt an dem, was er litt. Da ging es nicht bloß um eine theoretische Angelegenheit. Es gibt im Schwäbischen, ich glaube, ich kann es dann auch den Nichtschwaben übersetzen, die zwei Wörtlein, Mosot, verstehen das auch die Badener? Nicht einmal die Badener verstehen es. Bist du eigentlich Badener? Nicht? Du wohnst nur dort. Wie, versteht das nicht, Mosot? Also, ja, jetzt Hochdeutsch, wie heißt es? Man sollte. Versteht ihr schon, Mann, da wird es nivelliert, da irgendein Mann, es können auch Frauen sein natürlich, irgendjemand sollte was, man sollte. Das ist so eine typische Haltung und Reaktion, wenn etwas im Sand verläuft. Man sollte, naja, na, vielleicht gibt es einen. Seht, aus dem heraus hat sich Jesus völlig gelesen, ist vielleicht ein komisches Beispiel, ganz klar. Satz, er hat Gehorsam gelernt an dem, was er litt, so recht plastisch. Er ist nicht stecken geblieben. Ha ja, es wäre nett und es wäre nötig, es müsste einen geben, der das macht, natürlich. Ich sehe es ja ein, sondern er ist hineingegangen. Der Tod, das Sterben Jesu, war die Zielsetzung seines Kommens in die Welt. Jetzt machen wir wieder einen Sprung ins Alte Testament, Psalm 40. ist auch wieder Prophetie, das ist auch wieder Christus im Alten Testament, einen Leib hat, mein Gott, deinen Willen tue ich gern, heißt es da. Das versteht man eigentlich nur, wenn man auch diese Stelle tatsächlich messianisch, das heißt auf Christus hindeutet. Sonst bleibt das, was der David da sagt, so in einem eigenartigen, zwielichtigen, nebelhaften, was soll denn das, mein Gott, deinen Willen tue ich gern und jetzt einen Leib hast du mir bereitet. Ja, wieso denn einen Leib hast du mir bereitet? Ja, einen Leib hast du mir bereitet, das heißt, der Gottessohn, der zum Menschensohn wurde, hat leibhaftige Gestalt angenommen. Ja, warum denn? Um den Willen Gottes praktisch auszuführen und das hieß, sterben zu können. Nur durch den Opfertod des Leibes Jesu Christi konnte Erlösung geschehen. Deshalb einen Leib hast du mir bereitet. Das war also von vornherein im Plan Gottes klar, dass Jesu kommen in diese Welt, also seine Selbsterniedrigung, sein Hineingehen in das Menschsein, dass das den Ausgang haben wird. Was haben die drei auf dem Berg der Verklärung miteinander besprochen? Jetzt muss ich einmal feststellen, ich fange schon wieder mit Quizfragen an, merkt ihr das? Ja, den ganzen, also erst einmal, wer waren die drei? Jesus, Moses, Elia. Der Vertreter des Gesetzes und der Vertreter der Prophetie und Jesus. Die haben auf dem Berg der Verklärung ja, miteinander verhandelt. Und über den ganzen Werdegang kann man sagen, über alles. Aber da steht speziell dort, über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen soll. Die haben über den Tod Jesu verhandelt. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass ausgerechnet da, aber nicht bloß dort, bei der Taufe im Jordan kam ja die Stimme auch, dass ausgerechnet da die Stimme aus dem Himmel kommt, die Wolke, die sie überschattete, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Ja, warum? Gott, der Vater, hat sich immer dann ganz besonders zu seinem Sohn gestellt und bekannt, wenn dieser sich zum Opfertod gestellt und bekannt hat. Die haben verhandelt über den Ausgang, den er nehmen soll in Jerusalem. Und was war sein Ausgang in Jerusalem? Kreuzestod. Und Jesus hat nicht gesagt, alles nur das nicht. Er hätte doch können. Er hätte doch ja hier noch den Rückzug antreten können, sagen, also komm, also für die Masse Mensch, für den, mit denen ich da mich ständig herumquälen muss, die ich ständig ertragen muss, selbst meine Zwölfe da, die ich da um mich herum habe. Also komm, alles bloß das nicht. Also sein Opfertod war nur möglich dadurch, dass er einen Leib angenommen hat und mit diesem Leib sterben konnte. Wir müssen das, was hätte ich gesagt, ganz nüchtern und brutal so sehen. Unsere Welt des Todes. Ich habe wahrscheinlich hier auf der Lache schon x-mal gesagt und ich sage es da und dort immer wieder, wenn wir in das heutige Zeit- und Weltgeschehen hineinschauen und nicht mit einer rosa-roten Brille und nicht mit einem vorgetäuschten Optimismus oder wie auch immer, sondern die Dinge sehen, lernen, wie sie in ihrer Schrecklichkeit sind, dann müssen wir sagen, wir sind über Kain und Abel noch nicht hinausgekommen. Und über die Tatsache, das hat mir heute Morgen oder gestern Abend jemand gesagt, über die Tatsache noch nicht hinausgekommen, das können wir auch gar nicht, dass Satan ein Mörder und ein Lügner ist von Anfang an. Ein Mörder, das gehört auch dazu, von Anfang an. Eigentlich muss man fragen, er müsste an der Stelle ein bisschen Lüger sein, dass er die Menschen, die er doch auf seine Seite bringen will und in sein endantichristliches Reich, er müsste die doch ein bisschen mit freundlichem Ködern locken. Nein, er hat, der Fürst dieser Welt hat eine Welt beieinander, die mehr und mehr zu einem großen Friedhof wird. Mörder von Anfang an. Und ihr Lieben, in diese Welt ist Jesus hineingegangen. In dieses Katastrophengebiet. Das Morden, das Umbringen, fast hätte ich gesagt, war früher nicht anders als heute. Heute hat man raffiniertere Mittel. Aber im Grunde genommen war die Brutalität seit eh und je da. Und der Mörder von Anfang an war seit eh und je tätig und hat den Menschen in dieses Fiasko hineingerissen und hineingezogen. Und in dieses Katastrophengebiet ist Jesus hineingegangen. Glaubt ihr, dass er gewusst hat, wo er hinkommt? Das glaube ich schon. Er hat das Katastrophengebiet nicht mit dem Hubschrauber überflogen und von oben angeguckt, sagt, fürchterlich da unten, ja, schlimm, müsste man eigentlich was tun, man sollte. Sondern er ging hinein. Als Menschensohn wurde er durch sein Todesleiden vollendet. Ist der zweite Satz. Der dritte Satz. Als Menschensohn wurde er zum Urheber, kann man jetzt auch sagen, Anfänger, Bahnbrecher, Herzog unseres Heils, unserer Rettung. Zum Urheber. Da kann ich wieder Parallelstellen bringen. Wir kennen, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, unser Konferenzthema, Hebräer 12, Vers 2. Und Hebräer 5, Vers 9 heißt es, er ist der Urheber ewigen Heils geworden. Oder in Kapitel 6, Vers 20, der Vorläufer meint alles dasselbe. Er ist der Erste, der die Todeswand, die Todesschranke durchbrochen hat. Er ist hineingegangen in das Allerunterste und Allerletzte, in die letzten Untiefen und ist da durchgebrochen. Und nun führt er, das ist dann mein nächster Leitsatz, nun führt er Stück für Stück ein ganzes Heer von Geretteten mit sich. Der Beginn eines Heerzuges ins Leben hinein, das ist das genaue Gegenteil von den Todesmärschen. Man kriegt ja in jüngster Zeit immer wieder Berichte mit aus dem Dritten Reich. Das sollte schon gebracht werden, sollte aufgearbeitet werden. Und nicht bloß die Älteren oder wir Älteren sollten das uns immer wieder vor Augen führen, was da geschehen ist, sondern auch die Jugend sollte hier, soll ich sagen, aus der Geschichte lernen. Möglichst, wenn es gelingt. Aber man hört ja gerade von der Jugend heute immer wieder schimmen, ja, was habt ihr damals? Und wir würden uns das heute ganz anders unter Nagel reißen oder wir auch immer, würden anders reagieren. Ja, warten wir ab. Nein, man sollte daraus lernen. Und da kann man schon Berichte mitbekommen. Ich war, wie dann gegen Ende des Krieges die KZs geräumt wurden und dann bewusst Todesmärsche angesetzt worden sind mit dem Ziel und der Absicht, dass möglichst viele unterwegs auf den Todesmärschen zu Tode kommen. Die muss man dann schon immer füttern. Aber wenn man sie überhaupt noch gefüttert hat. Fürchterlich, fürchterlich, was da geschehen ist. Ich habe mal, wenn man das überhaupt als Karikatur ansprechen kann, eine Karikatur gesehen, da hat ein Zeichner, hoffentlich kann ich es jetzt recht beschreiben, eine Masse von Menschen gezeigt, die den Berg hinaufstürmen, sehr steil, Flagge voran, ja, Führer Befehl. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod, haben wir ja gelernt, haben wir gesungen. Die Fahne ist mehr als der Tod und alle stürmen den Berg hinauf und oben auf dem Gipfel, da steht nun alles sieghaft und jubel und gewaltig und dann kommt ein jäher Absturz, sozusagen ein Steilabfall. Und der Maler oder Zeichner, der hat unten an diesem Steilabfall einen riesengroßen Sarg gemalt. Der Absturz in den Tod, ins Verderben. Das war's doch. Der Menschensohn wurde zum Urheber eines Lebensmarsches, nicht eines Todesmarsches. ein Heerzug hinein in das Leben. Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. So, jetzt kommt mein vierter Satz. Knüpft an dem jetzt an. Die Frucht des Todes Jesu ist zunächst eine Auswahl. Ich sage zunächst. Es heißt da hier in unserem Text, er hat viele Söhne zur Herrlichkeit geführt. In welchem Vers finden wir das? Vers 10. Es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind. Ich habe den Eindruck, der Hebräerbriefschreiber, der will genau bei dem Thema Selbsterniedrigung Jesu immer wieder so einen Griff machen, dahin, wo die Größe Jesu liegt. Die Selbsterniedrigung hält er fast nicht aus. Sonst könnt ihr nicht sagen, um des Willen alle Dinge sind, durch den alle Dinge sind. Schon wieder kommt sozusagen das Aufleuchten der Größe Jesu. Es ziemte dem, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat. Viele Söhne. Da steht im Griechischen ein Wort, das hat es in sich. Darauf habe ich vorhin schon kurz hingewiesen. Ich sage das jetzt nicht griechisch, sondern ich will es gleich erklären. Da heißt es, er hat viele Söhne zu führen begonnen. Zu führen begonnen. Sozusagen, er hat einen Lebensmarsch begonnen und fängt jetzt mit einer ganz bestimmten Auswahl an. Und es kommen immer mehr und immer mehr welche dazu. Er hat zu führen begonnen. Das wird hier ganz bewusst nicht als eine fertige, abgeschlossene Sache bezeichnet, sondern etwas, das Gott einmal selber zum Abschluss bringen will. Also nochmal mein Leitsatz. Die Frucht des Todes Jesu ist zunächst eine Auswahl. Der Beginn eines Heerzuges. Der Beginn. Und da sagt Jakobus, wir sind Erstlinge seiner Kreatur. Warum Erstlinge? Weil es auch Zweitlinge gibt. Eben. Und Spätlinge, wurde gerade gesagt. Sonst wäre der Ausdruck eigentlich sinnlos. Und was haben wir heute Morgen gehört? Das sind Erstgeborene, nicht bloß Erstlinge seiner Kreatur, sondern das sind Erstgeborene seiner Gemeinde. Oder seine Gemeinde ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Ja, warum dieser Ausdruck Erstgeborene? Offensichtlich gibt es auch mal Zweitgeborene. Oder jetzt in Anlehnung Spätgeborene. Oder wie Jesus gesagt hat, es gibt Erste, die werden Letzte und es gibt Letzte, die werden Erste. Ja, was soll denn ein solcher Satz? Also, die Frucht des Todes Jesu ist zunächst eine Auswahl. Und wir entdecken hier etwas, was zum Grundprinzip unseres Rettergottes gehört. Gott handelt nämlich, wenn ich jetzt sage, nach einer ganz bestimmten Methode, dann ging das so einschränkend. So meine ich das nicht, aber er hat in seinem Rettungshandeln eine ganz bestimmte Methode und neben anderen. Er hat nämlich die Methode des Auswählens. Das fängt ja schon bei Abraham an, vielleicht kann man sogar sagen bei Adam, aber das lassen wir jetzt mal. Die Methode des Auswählens, aber er wählt immer aus mit dem Ziel, die anderen mit einzubeziehen. Das ist doch geradezu klassisch bei dem Abraham festgehalten. Ich will dich segnen, dich Abraham. Und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen auf Erden. Sofort wird diese Einzelperson, ich möchte fast sagen, geradezu dienstverpflichtet für die anderen. Und die Gemeinde der Erstgeborenen ist nicht da, damit sie jetzt endlich ihr Schäfchen ins Trockene bringen kann, sagen, die anderen sollen sehen, wo sie bleiben, sondern die Gemeinde der Erstgeborenen ist da, weil sie Gott oder der Herr Jesus einsetzen will als Werkzeug, denn die Gemeinde ist ja sein Leib. Und was macht Jesus mit seinem Leib? Er setzt ihn ein. Also, Die Methode Gottes des Auswählens ist immer zweckmäßig und zielmäßig gedacht und geplant, für die anderen da zu sein. Eine Methode. Und wenn man die Methode einmal entdeckt hat, ihr Lieben, dann entdeckt man in unserer Bibel, fast hätte ich gesagt, an allen Ecken und Enden das umfassende Rettungswerk unseres Gottes. In 1. Timotheus 4, Vers 10 heißt es, dass Gott der Retter aller Menschen ist. 1. Timotheus 4, Vers 10. Den Vers könnt ihr euch durchaus notieren oder von mir aus auch jetzt aufschlagen. Weil nämlich da ein ganz eigenartiger Nachsatz jetzt kommt. Gott, der Retter aller Menschen, und jetzt sagen unsere Übersetzungen, besonders der Gläubigen oder am meisten der Gläubigen. Im Zusammenhang mit dem vierten Leitsatz jetzt, sage ich jetzt, zuerst der Gläubigen. Es geht ja hier um die Gemeinde der Erstgeborenen. Aber Gott ist und bleibt über dem allem hinaus der Retter aller Menschen. Ich sage noch einmal den Satz. Wer den Blick gewonnen hat für die umfassende Rettung, die Gott vornimmt und geplant hat, für sein wirklich umfassendes Rettungswerk, der entdeckt sie in der Bibel auf Schritt und Tritt. Habe ich nicht? Vorauserwählung, ja. Es kommt fünfter Leitsatz. Die Krönung des Lebenswerkes Jesu war sein Todeswerk. Jesus hat ein Lebenswerk, das Rettungswerk vollbracht durch seinen Tod. War ein Todeswerk. Lesen wir in Vers 8 und nein, in Vers 10. Er hat für alle den Tod geschmeckt. Da haben wir es schon wieder. Für alle den Tod geschmeckt. Und weil Jesus dieses Todeswerk vollbracht hat, wurde ihm als Krönung, als Preis und Ehre, wie unser Text sagt, als Krönung die Herrschaft über das ganze All zugemessen und zugetan. Alles untertan. Und es wird noch betont und bestätigt. Wenn das hier so heißt, es ist ihm alles untertan, heißt es, es ist nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Nichts ausgenommen. In diesem umfassenden Heil liegt die Gewissheit auch für uns als Einzelne. Ich sage das jetzt mit Worten des Johannes, damit wir merken, das ist keine Einzelmeinung, die da der Hebräerbrief da produziert oder die vielleicht der Paulus an manchen Stellen produziert. Der Johannes zieht hier vollkommen gleich. Dass Christus gestorben ist für die Sünden der Welt, das finden wir ja, im 1. Johannes, im 1. Johannesbrief, das lese ich jetzt, das, obwohl ich es eigentlich auswendig gegenwärtig haben müsste, aber manches Mal schnappt es auch weg. Und meine Kindlein, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Für alle hat Jesus den Tod geschmeckt. Der Heinz Schumacher hat in einer der letzten oder vorletzten Nummern von Gnade und Herrlichkeit ein Wort gebracht, das ich irgendwo mal, ich weiß auch nicht, in einer Predigt gesagt habe. Warum er das aufgegriffen hat, weiß ich nicht. Hoffentlich bringe ich das jetzt auch noch wörtlich her. Christen können, oder wir als Christen, können der globalen Not einen Globalglauben entgegensetzen. Das ist heute wichtiger denn je. Der globalen Not, heute läuft da alles global. Man spricht von der Globalisierung der Welt. Der Globalnot, und ich weite jetzt aus, der Globalproblematik, dem Globalelend, dem, was da tagtäglich hereinschwappt und hereinbricht über uns, müssen wir einen Globalglauben entgegensetzen können, sonst gehen wir unter. Es genügt nicht, ja, also das klingt vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt sage, es genügt nicht, einfach bloß so sein Privatgläublein gerade noch mit Mühe und Not über die Runden zu retten. Das ist schon recht und gut, natürlich. Aber das genügt nicht, weil wir heute von massiven Problemen und Fragestellungen angesprungen werden. Wir müssen unseren Globalglauben, das heißt, ich kann auch sagen, den Zielglauben, den umfassenden Glauben, dem allem entgegensetzen können. Und das geht hinaus über das nur Persönliche. Das macht doch Johannes, wenn er sagt, Christus gestorben für unsere Sünden. Ist doch großartig, wenn ich das für mich glauben und fassen kann. Aber nun weitet er sofort aus und sagt, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Da bist du als Einzelperson hineingenommen. Gott sei Dank, in diesem umfassenden Heil ruht mein persönliches Heil. Da wurzelt meine Gewissheit. Also die Krönung des Lebenswerkes Jesu war sein Todeswerk und die Krönung seines Todeswerkes ist seine Herrschaft über das ganze All. Jetzt kommt der letzte Punkt. Sechstens, das Nüchterne noch nicht. Das ist wirklich eine nüchterne Feststellung, aber noch sehen wir nicht, dass ihm alles untertan ist. Also einleuchten ist doch klar. Das überlesen und übersehen manche, die heute schon mit so siegerhaftem Trara daherkommen wollen, gerade in Sachen Glauben. So von wegen, wir warten noch auf unseres Leibes Erlösung. Das will man da nicht hören. Da heißt, ja, wenn du richtig glaubst, dann darfst du nicht krank werden und solche Töne. Dass die nicht aussterben. Das sollte man merken, dass in der Christenheit endlich mal was dazugelernt wird. Aber offensichtlich nicht. Ja, man überliest es. Noch sehen wir nicht, dass ihm alles untertan ist. Dieses Nüchterne noch nicht zeigt die Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft. Das ist in Vers 8 festgelegt. Das heißt, der Weg der Gemeinde zwischen der Selbsterniedrigung Jesu und die Erhöhung, die ja mit der Intronisation, sprich Himmelfahrt, geschehen ist, und dem noch nicht sichtbar gewordenen Anbruch seiner Weltherrschaft. Der Weg der Gemeinde ist der Weg, immer noch der Weg, den Jesus auf Erden selber gegangen ist, nämlich der Weg durch Leiden zur Herrlichkeit. Noch ist der Leidensweg verordnet. Das hat damit zu tun, dass Jesus seine Weltherrschaft sichtbar noch nicht angetreten hat. So, wir haben unter dem Thema Jesus erniedrigt sich selbst seinen Weg in unsere Welt zu beschreiben versucht. Wir haben gemerkt, wie der Hebräerbrief immer wieder seine Blicke hinrichtet auf dieses, was ihm untertan ist, umfassend, das Große, das Jesus darstellt. Aber bleiben wir, auch mit den beiden Beispielen, die ich jetzt noch zum Schluss bringe, bleiben wir bei dem, was Jesus eben mit seiner Selbsterniedrigung, mit seinem Todeswerk errungen und erreicht hat. An der katholischen Kirche in Werden an der Ruhr befindet sich oben am First des Daches ein steinernes Schäflein, ausgemeißelt ohne allen weiteren Schmuck. Mit ihm hat es folgende Bewandtnis. An derselben Stelle saß einst ein Dachdecker an seiner Arbeit, aber der Strick, der seinen Korb hielt, riss entzwei und er stürzte hinunter in die Tiefe. Weil an der Kirche eben gebaut wurde, lagen überall Steine und Balken, an denen er sich das Genick hätte brechen können. Doch der Dachdecker stand heil und gesund auf, denn er stürzte auf ein Schaf, das zwischen den Steinen weidete. Das arme Tier wurde durch den Sturz zerschmettert, aber es rettete mit seinem Tod des Mannes Leben. Zum Dank ließ er es in Stein meißeln und den Stein hoch oben in den First setzen. Ist es nicht ein Sinnbild für das Lamm Gottes, das für uns starb und so das ewige Leben erwarb? Noch ein anderes Beispiel. In dem Filmbericht Das grüne Geheimnis wird das Leben in den Urwäldern Südamerikas geschildert. Eine Handlung darin ist mir unvergesslich. Hirten müssen eine Büffelherde über den Fluss bringen. Drüben ist frisches Gras, hier ist bereits alles abgeweidet. Im Fluss aber sind die Piranhas. Millionen kleiner, beutegieriger Fische mit scharfen Zähnen, ist ja bekannt. Die Hirten nehmen einen Büffel, ritzen ihn blutig und treiben ihn in das Wasser. Das Opfertier bäumt sich hoch, schlägt um sich und schreit in Todesschrecken. Um das Opfer herum wird es blutrot. Wenn es sich aus dem Wasser reißt, sieht man herausgefressene Lücken in seinem Leib. Das Ende dieses furchtbaren Opferganges ist ein abgenagtes Skelett, das die Fluten mit sich treiben. Aber die Herde ist gerettet. Oberhalb dieser Opferstätte hat sie wohlbehalten den Todesstrom überqueren können. Mir wurde diese Handlung zu einem eindringlichen Bild des großen einmaligen Geschehens auf Golgatha. Der Todesstrom, das eine Opfer und die gerettete Herde. Erst an Christi Kreuz erkennen wir die ganze Tiefe seiner Liebe. Nun lasst uns beten. Herr, wenn wir jetzt darüber staunen, dann ist es das, was du durch dein Wort bei uns erreichen willst. Staunen über dem, was du vollbracht hast. Dein Weg herein in unsere Welt des Todes, dein Sterben, das alles, was du auf dich genommen hast, um zu retten. Nicht nur uns Menschen, die ganze Schöpfung wieder heimzubringen, heimzuholen. Ach Herr, öffne uns immer mehr den Blick für die Größe deiner Selbsterniedrigung und schenke es, dass du immer mehr durch deine Liebe uns das Herz abgewinnen kannst. Amen.